Ihr lieben Techniker, könnt ihr mir den Drücker noch bringen? Den habe ich heute vergessen. Und während ihr das vorbereitet, möchte ich gerne noch mal mit uns beten. Ja, großer Gott, wir sehen deine Majestät und wir beten sie an. Wirklich, vor dir neigt sich die Erde und bewundert alle deine Werke und wir auch. Und ich möchte bitten, Herr, öffne uns die Augen für deine Größe und für deine Sichtweise und für deine Stärke. Amen. Macht's ruhig schon mal an. Ist ja so eine Sache mit dem Sehen. Manchmal sieht man nichts. Da sieht man gar nichts. Guck mal. Ich find's nett. Na, während euch da hinten ganz heiß wird, sage ich schon mal ein bisschen ein paar Takte. Ihr kriegt das bestimmt gleich noch gelöst. Also, ihr kennt solche Bilder, wo man drauf schaut und der eine sieht das und der andere sieht was anderes. Ja? Also zum Beispiel dieses Bild, wo der eine zuerst mal so eine alte Frau sieht, ja, mit einer ganz großen Nase, und der andere sieht aber eine junge Frau, die von ihm wegschaut. Beide schauen auf das gleiche Bild. Und dieses Phänomen, das kennen wir aus ganz verschiedenen Bereichen. Aha, super, danke euch. Genau, also ne, dieses Bild, ihr kennt das. Aber wir kennen das Phänomen aus verschiedenen Bereichen. Also ein Beispiel mal, Politik. Da gehören unterschiedliche Sichtweisen ganz normal zum Tagesgeschäft. Sonst gäbe es keine unterschiedlichen Parteien, keine komplizierten Wahlergebnisse und keine schwierigen Koalitionsverhandlungen. Unterschiedliche Sichtweisen. Aber es gibt unterschiedliche Sichtweisen eben auch in unserem ganz normalen Alltag. Die Ehefrau findet vielleicht, dass zu Hause immer alles penibel aufgeräumt sein muss. Und ihr Mann dagegen findet ein bisschen Chaos durchaus gemütlich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Interessant wird's, wenn wir solche Themen, so unsere ganz eigenen Themen, einmal mit Gott in Verbindung bringen. Da bringt ja jeder von uns so seine eigene Prägung mit, die unsere Sicht auf die Dinge beeinflusst. Und dann kann es leicht passieren, dass wir denken, unsere Sicht, also so meine eigene Sicht, das wäre auch Gottes Sicht auf die Dinge. Aber das ist alles andere als weise, so zu denken. Denn wenn Gott ins Spiel kommt, dann kommt eine ganz andere Dimension ins Spiel. Eine Sicht, die unsere begrenzte Sicht um ein Vielfaches übersteigt. Und das müssen wir uns einfach mal klar machen. Und ich möchte das mal so anhand von ein paar biblischen Beispielen jetzt erläutern. Und dann können wir ja hinterher mal versuchen, das auf unsere persönlichen Themen anzuwenden. Okay? Also nehmen wir zum Beispiel Abraham. Abraham, was hat der gesehen? Er sah, dass er und seine Frau Sarah immer älter wurden. Er sah, dass er noch immer keinen Nachkommen hatte. Er hatte Gott vertraut und seinem Versprechen geglaubt. Er war Gott gehorsam, gefolgt, aber seine Herzenssehnsucht fand keine Antwort. Abraham war unterwegs, von einer gewissen Traurigkeit umgeben. Er sah Staub durch die trockene Landschaft wehen, aber Gott, er sah bereits etwas ganz anderes. Etwas, was Abraham sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Wir lesen das im 1. Mosebuch, Kapitel 13, ab Vers 14 zum Beispiel. Der Herr sagte zu Abraham: Sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Da war Abraham schon eine ganze Weile mit Gott im Gehorsam unterwegs. Er war im Land Kanaan angekommen und hatte bereits die Vorzüge dieses Landes kennengelernt. Und jetzt hörte er eben Gottes Versprechen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Und ich werde deinen Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde, den niemand zählen kann.
Aber es blieb weiterhin recht lange dabei, kein Nachkomme in Sicht. Abraham wurde älter und älter, genau wie seine Frau. Und wenn er abends vor das Zelt trat, dann sah er das weite Sternenzelt, die Schönheit der Natur. Und darin konnte er die Größe Gottes bestaunen. Aber wenn er sein Leben betrachtete, dann sah er, dass sich sein sehnlicher Wunsch nach einem Erben immer noch nicht erfüllt hatte. Und wieder kam Gott mit seiner ganz anderen Sicht. 1. Mose 15, da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Das war das, was Abraham befürchtet hat, dass sein Verwalter, also eigentlich sein Angestellter, ihn einmal beerben würde. Aber Gott sagte, du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Und dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und tatsächlich, das biologisch Unmögliche geschah tatsächlich. Sarah wurde trotz ihres hohen Alters schwanger, Isaak wurde geboren, ein gemeinsamer leiblicher Sohn. Gott hatte sein Versprechen wahrgemacht und einen Erben geschenkt. Aber Gott wollte, dass Abraham darüber hinaus sah. Er stellte Abraham deshalb auf eine Probe. Eine schwere Probe. Würde er gehorsam sein, wenn es um seinen Erben ging, um diesen Sohn, ob er diesen Sohn aufgeben würde? Und Abraham bestand die Probe. Isaak geschah nichts und dann hat Gott noch einmal gesprochen. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Der kinderlose Abraham hatte nur einen Sohn. Er sah, wenn er rausschaute, Sterne und Sand. Aber Gott sagte zu ihm, ich sehe deine Nachkommen. Es werden viele sein, unendlich viele. Vertrau mir von ganzem Herzen. Es wird eine Segensgeschichte sein. Ich sehe es schon vor mir, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Du kannst mir vertrauen. Wir heute leben von diesem Segen, den Gott damals zugesagt und den er auch wahrgemacht hat. Wechseln wir die Szene. Durch die Jahrhunderte hat Gott immer wieder Propheten berufen. Ihnen hat er besondere Botschaften gegeben. Sie durften sehen, was noch geschehen sollte. Ein solcher Prophet war Hesekiel. Und in einer Situation sah er ein Totenfeld voller Skelette. Eine sehr düstere Vision. In Hesekiel 37 kann man das nachlesen und dort berichtet er selbst. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Wenn wir so etwas sehen, dann ist für uns vollkommen klar, hier hat der Tod zugeschlagen, da ist kein Leben mehr, keine Zukunft. Das ist uns vollkommen klar, oder? Das war die Situation des Volkes Israel damals, also zu dieser Zeit, als Hesekiel seine Offenbarungen bekam. Ein Teil der Israeliten war unter König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden. Später fiel dann noch Jerusalem und die Zahl der Verschleppten wuchs. Ihnen allen war klar, das war eine Strafe Gottes. Er hat uns verstoßen, er hat uns bestraft und das auch völlig zu Recht. Und nicht wenige werden gedacht haben, dass das Ende ihres Volkes war. Wer sollte in solch einer Situation denn an Rückkehr denken? Die Israeliten und auch der Prophet Hesekiel, die steckten in einer ausweglosen Situation. Alles, was sie sahen, war Sackgasse. Kein Ausweg mehr. Hoffnungslos. Aber Gott sah etwas anderes. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Und ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich. Gott, der Herr, ich verspreche es. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, komm Lebensgeist aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum richte ihnen diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass meine Versprechen halten. Mein Wort gilt. Ich habe das jetzt mal so lang vorgelesen, weil es so eindrücklich ist. Erst hat der Prophet nur ein Tal voller Knochen gesehen. Dann aber wurde er von Gott eingeladen, das zu sehen, was Gott selbst sieht. Er sieht Leben, wo Tod ist. Er sieht Zukunft, wo niemand Hoffnung hat. Und diese Zusage Gottes wurde ja erfüllt. Seine Sicht wurde bestätigt. Jahre später durften die Juden zurück in ihr Land. Sie durften den Tempel wieder aufbauen, wieder ein Volk sein. Und auch heute sehen wir ja eine Wahnsinnsgeschichte mit diesem Volk. Was ist der Unterschied zwischen der einen Sicht und der anderen Sicht? Was ist der entscheidende Unterschied zwischen den Toten und den Lebenden? Der entscheidende Unterschied ist die Gegenwart Gottes. Der entscheidende Unterschied ist die Gegenwart Gottes. Die Israeliten hatten sich von ihm abgewandt. Sie hatten ihn aus ihrem Leben ausgeschlossen. Das war ihr Ende. Wo Gott fehlt, gibt es nur Tod. Aber wo Gott gegenwärtig ist, da ist Leben. Da sind selbst völlig ausgedörrte Knochen nicht tot genug. Wo Gott ist, da ist Hoffnung und Zukunft. Nochmal eine andere Szene. Als Gott selbst in Jesus auf dieser Erde gelebt hat, da konnte man nämlich genau das auch ganz real erleben. Es gibt mehrere Begebenheiten, in denen genau das beschrieben wird. Der Tod wurde überwunden und es gab neue Hoffnung und Zukunft. Da war zum Beispiel diese Situation mit dem königlichen Beamten. Der hatte seinen Sohn sterbend zu Hause zurückgelassen. Und alles, was er sehen konnte, war, mein Sohn muss sterben, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Aber er hatte diese Hoffnung auf ein Wunder. Er hatte von Jesus gehört und von all dem Guten, was Jesus schon getan hatte. Johannes Kapitel 4. Als er hörte, dass Jesus aus Judäa gekommen war und durch Galiläa reiste, brach er nach Kana auf. Er suchte Jesus und bat ihn, mit ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Jesus sagte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Doch der Beamte sagte zu ihm, Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Als der Beamte noch nichts anderes sah als seinen sterbenden Sohn, da sah Jesus dieses Kind schon geheilt, mit neuer Kraft, gesund und stark. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Knechte mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann genau es dem Jungen wieder besser gehe, und sie erwiderten, gestern Mittag um 1 Uhr verschwand das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und der Beamte und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Der Glaube macht den Unterschied. Die Begegnung mit Jesus, dieser Moment, wo er sich darauf eingelassen hat, Jesus mehr zu glauben als den Realitäten, die er zu sehen meinte. Vertrauen in Jesus, darin liegt der Unterschied zwischen Sterben und Leben. Oder auch das muss ich euch noch bringen, diese ganz krasse Situation mit Lazarus. Er war in Bethanien gestorben. Die Geschichte wird auch im Johannesevangelium erzählt, ausführlich, Kapitel 11. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Da waren seine Schwestern Martha und Maria, die trauerten, weil sie ihren Bruder beerdigen mussten. Wenn Jesus da gewesen wäre, dann wäre vielleicht noch Hoffnung gewesen. Aber so? Und wieder kommt es auf die Sicht an. Die Schwestern sehen das Offensichtliche. Ihr Bruder ist tot und bestattet. 4 Tage ist das jetzt schon her. Da kann selbst der gläubigste Mensch keine Hoffnung mehr haben. Wer einigermaßen Realitätssinn hat, der sieht, dass es hier jetzt nur noch um Abschied und um Trauer gehen kann. Und doch sieht Jesus etwas anderes. Er sieht Lazarus schlafend und er sagt zu seinen Jüngern genau das, als er mit ihnen nach Bethanien aufbricht. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Und so kommt er nach Bethanien. Und im Laufe der Gespräche sagt Jesus zu Martha dann diesen berühmten Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Schließlich kommt Jesus dann zum Grab von Lazarus und muss dort weinen. Dann meinen einige, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Rollt den Stein weg, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Und Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Und da rollten sie den Stein beiseite. Und dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Die Sichtweise ist entscheidend. Die göttliche Sichtweise erfordert Glauben. Aber dann ist offensichtlich alles möglich. Alles. Ein letztes Beispiel noch. Der Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Lukas Kapitel 23. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser flehende Verbrecher am Kreuz, der sah die Realität. Er sah sich zu Recht zum Tod verurteilt, weil er wirklich ein schlechter Mensch war. Er sah seine Schuld und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus konnte diese strahlende Zukunft dieses Menschen sehen, der seine eigene Schuld eingesehen hatte. Und er konnte die Zukunft dieses Mannes ändern, der sich als letzten Ausweg flehentlich an ihn gewandt hat. Wieder ist es der Glaube, der den Unterschied macht. Und diese Gegenwart von Jesus, Gottes Sohn, macht den Unterschied. Bringen wir diese ganzen biblischen Ereignisse einmal mit unserer Situation in Verbindung. Was ist deine Situation? In Philipper 4, Vers 6, da rät Paulus diesen guten Rat: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Machen wir uns bewusst, wir haben nur eine ganz begrenzte Sicht auf die Dinge. Gott hat eine ganz andere Sicht, eine viel weitere. Er sieht viel mehr Möglichkeiten. Wo wir Fragen haben, da hat Gott Antworten. Wo wir Grenzen sehen, sieht Gott Weite. Wo wir ins Schwimmen geraten und meinen, jetzt unterzugehen, da ist Gott der sichere und starke Fels, auf dem wir Halt finden. In den biblischen Begebenheiten, da haben wir gesehen, dass der Glaube eine entscheidende Rolle spielt. Der Glaube bringt die Überzeugung ins Spiel: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich kann alles mit ihm überwinden. Er kann alles überwinden. Er hat die Macht dazu. Ich habe beim Nachforschen einen ganz interessanten Satz gefunden von Papst Franziskus, hat er in seiner Enzyklika Lumen Fidei geschrieben. Echt schlauer Satz. Der Glaube blickt nicht nur auf Jesus, sondern er blickt vom Gesichtspunkt Jesu aus, sieht mit seinen Augen. Er ist eine Teilhabe an seiner Sichtweise. Stellt euch mal vor, was wir da sehen würden, wenn wir mit den Augen von Jesus auf unsere Situationen schauen. Mit den Augen von Jesus. Wo siehst du Begrenzungen? Wo siehst du scheinbare Sackgassen? Es sind nur scheinbare Sackgassen. Glaubst du, dass an dieser Stelle, wo du die Sackgasse siehst, auch für Gott Schluss ist? Oder könntest du den Gedanken zulassen, dass er noch eine andere Sichtweise hat? Kannst du dir vorstellen, einmal mit den Augen von Jesus auf dein Thema zu schauen? Vielleicht weißt du nicht, was du als nächstes machen sollst. Oder ein Problem ist einfach zu groß für dich. Ich habe beim Vorbereiten so an unsere Tochter gedacht, die ja so ganz lange rumgesucht hat, was sie denn machen soll jetzt nach dem Abi. Studieren, ja, aber was? Oder noch was ganz anderes? Oder ich denke an eine Studentin oben an der Uni, die vor einiger Zeit hier bei uns in der Gemeinde war und die ihr Studium abbrechen musste. Sie hat die Prüfung endgültig nicht bestanden. Das war schwierig. Oder andere erleben vielleicht das auf der Arbeit. Ne? Man merkt irgendwann mit Schrecken, dass man nicht am richtigen Platz ist. Mir ist das mal so gegangen. Eine echt schwierige Erkenntnis. Ich kann das gar nicht, wofür ich hier gerade angestellt bin. In solchen Situationen, da hat man keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Man sieht einfach keinen Ausweg. Aber Gott sieht ihn. Er weiß mehr als wir. Er hat ja zum Beispiel, um in diesem Bild zu bleiben, in diesem Thema, er hat Gaben in uns hineingelegt. Und er weiß den Weg. Er hat Felder, wo wir diese Gaben anwenden können. Wir können uns ihm anvertrauen für seinen Weg mit unserem Leben. Oder denken wir an einen anderen Themenkomplex. Wenn du zum Beispiel Probleme hast mit einem anderen Menschen, Beziehungsprobleme vielleicht, oder dein Ehepartner kann den Glauben, der dir so wichtig ist, einfach nicht teilen. Oder es gibt echte Probleme mit einem deiner Kinder. Oder du liegst im Clinch mit deinem Nachbarn oder mit einem Arbeitskollegen. Oder es gibt da einen jahrelangen Streit in deiner Familie, der alles irgendwie bitter macht. Was siehst du da? Du siehst womöglich einen Menschen, der sich wohl nicht ändern wird. Wie auch? Er hat sich ja bisher nicht geändert. Was du da siehst, ist im Grunde nichts anderes als dieses Knochenfeld bei Hesekiel. Das ist bei solchen zwischenmenschlichen Komplikationen jedenfalls meistens unsere Sichtweise. Wir sehen dann einfach keine Zukunft. Und wir schreiben den anderen resigniert ab. Aber das ist nicht das, was Gott sieht. Gott kann toten Knochen neues Leben einhauchen. Er kann deine kriselnde Ehe neu beleben. Er kann Glauben wecken in den Menschen, die heute nichts davon wissen wollen. Er kann sogar böse Nachbarn und nervige Kollegen verändern. Gott kann Versöhnung schenken. Gott kann das. Gott kann das. Oder vielleicht schaust du auf dein eigenes Leben und siehst deine Schuld und wie sehr du daneben gegriffen hast. Deine Fehler stehen dir vor Augen. Du denkst, das wird nichts mehr mit mir. Aber auch da, Gott hat eine andere Sichtweise. Denn er hat Jesus geschickt, damit das vergeben werden kann und damit du neu anfangen kannst. Er schaut ganz anders auf diese Situation als du. Oder vielleicht habt ihr mit Angst zu kämpfen. Angst, wie sich die Krankheit entwickelt. Angst vor der OP, die auf dich zukommt. Mit unserer begrenzten Sicht ist Angst vielleicht gerechtfertigt. Aber mit Gottes Sicht, wir glauben an den Jesus, der ein todkrankes Kind aus der Ferne heilen konnte und der einen stinkenden Toten aus dem Grab gerufen hat. Überlegen wir ganz kurz, welche Angst dann noch nötig ist? Genau, keine. Was ist dein Thema? Was ist dein Thema? Vielleicht Trauer. Vielleicht Angriffe von anderen Menschen. Vielleicht willst du nur weg aus der Situation, weil du nur deine Sicht hast. Ich möchte hier keine leeren Versprechungen machen. Ich weiß natürlich nicht, was Gott in deiner Situation vorhat. Aber ich möchte dir gern diesen Hinweis auf Gott geben. Ich möchte so gern den Horizont für uns aufreißen, damit wir eine weitere Sicht haben. Frag Gott doch einmal, welche Sicht er auf dein Thema hat. Versuch mit den Augen von Jesus mal da drauf zu schauen. Er sieht viel, viel mehr als du. Und er kann dir Hoffnung geben. Er kann dir neue Wege eröffnen. Er kann Dinge neu machen. Herr, wie siehst du denn diese Situation? Wie soll ich sie sehen? Nicht, dass wir schon vorher alles besser wüssten und ihm am Ende noch vorschreiben wollen, wie er zu handeln hat. Nein, wir müssen Gott nach seiner Sicht fragen, damit er unsere Sicht korrigiert. Aber wenn du ihn nicht fragst, dann bist du eben auf deine eigene Kurzsichtigkeit angewiesen. Dann bleibt deine Sicht beschränkt. Und dann bleibt das Brett vor deinem Kopf der Horizont für dich. Aber Gott sieht so viel mehr. Diese ganze Botschaft, alles, was ich jetzt gesagt habe, es macht natürlich nur Sinn, wenn da wirklich ein Gott ist, der größer ist als unsere Umstände und Möglichkeiten. Nur dann macht es Sinn. Aber unser ganzer Glaube macht eigentlich nur dann Sinn. Wenn wir also sagen, dass wir Christen sind und Glauben haben, dann können wir auch gleich die ganze große Sache glauben. Klein zu glauben ist Kleinglaube. Kleinglaube ist eigentlich gar kein Glaube. Wenn wir unsere ganzen Themen ohne diese göttliche Dimension angehen, dann sind wir total auf unsere eigene Kraft beschränkt. Und dann muss man sich tatsächlich nicht viel Hoffnung machen, sollte man sich nicht machen. Aber wir glauben ja an einen Gott, der viel mehr sieht, viel weiter als wir. Heben wir unseren Blick. Erlauben wir Gott, dass er uns seine Sichtweise zeigt. Wir haben in letzter Zeit wieder ein Team installiert, die euch Gebet anbieten und Segen. Und die werden nach dem Gottesdienst, nach dem Segen und dem Amen hier vorne sein und Gebet anbieten. Und es ist genau dafür, damit ihr mit euren Themen vor diesen großen Gott treten könnt, damit er euch seine Sichtweise auf eure Situation zeigen kann. Ihr könnt das ungenutzt lassen. Aber es wäre so blöd. Kommt zu Gott und lasst euch von ihm seine Sicht zeigen. Amen.